Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Heute mit der zweiten Folge mit Marco Goya. Und wir wollen heute mal über Data sprechen. Beim letzten Mal kamen wir bei Data Governance raus und hatten über den Geist von datenorientierten Unternehmen gesprochen. Aber heute wollen wir mal ein bisschen in die Operative eintauchen und uns mal herausarbeiten, wie können wir denn Werte erkennen und Werte schaffen? Sprich, vereinfacht, wie können wir mit Daten Geld verdienen oder unseren Umsatz in die Höhe treiben oder Geld sparen, also harte Euros messbar machen. Und da bin ich ja froh, dass ich nicht darüber reden muss im generativen und generischen Bereich mit Konzepten, die sich toll anhören, sondern das macht der liebe Marco gleich mit mir zusammen und er sagt, gibt uns auch ein paar praktische Beispiele, wie man Produkte, Wertschöpfungsketten, Kostenstrukturen und so weiter damit aufbrechen und darstellen kann. Und am Ende steht hoffentlich ein positiver ROI, der möglichst hoch ist. Da freue ich mich drauf. Herzlich willkommen, Marco. Herzlich willkommen wieder.
Super, hallo Teuger, grüß dich. Schön, wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich. Der Mehrteiler, wir hatten ja mal ganz latent mal gesagt, ja, lassen wir mal Mehrteiler machen, so irgendwie 3 Folgen. Ich habe die Befürchtung, es werden mehrere. Nicht das Problem sein, wenn wir hier lernen und Wissen teilen. Aber lass uns doch mal eintauchen. Wir hatten beim letzten Mal wirklich so sehr oberflächlich gesprochen, was Daten bewegen können, was man braucht und so weiter. Das ist ja wie mit KI auch. Wir hören alle nur Potenzial hier und Machbarkeit da. Lass uns mal in medias res gehen. Kann man mit Daten seinen Umsatz erhöhen? Einfache, doofe Frage.
Ja.
Cool. Kann ich mit Daten auch Geld sparen?
Auch dies kannst du.
Magst du mir mal ein Beispiel geben, wie ich meinen Umsatz erhöhen kann?
Gerne. Ich versuche es mal aus meiner Telco-Zeit. Ne, nicht zu versuchen, sondern was ist aus einer Analyse mal entstanden? Du musst dir vorstellen, du machst ja so deinen ganzen Tag dein Marketing über verschiedene Kanäle, ne? Per E-Mail, per Post, per Social Media und so weiter und so fort. Um das ja gut machen zu können, musst du ja einen ordentlichen Pool an Daten haben, ne? Das heißt, wer ist meine Zielgruppe, wen spreche ich an, wen habe ich überhaupt? Und das ging über verschiedene Kanäle natürlich und was irgendwann aufgefallen ist und daran siehst du, wie wichtig es ist auch, dass Prozesse und was du mit Daten tust, transparent genug ist. Also du musst dir Folgendes vorstellen, die Kampagnenmanager haben sich durchaus natürlich immer mit guten Quoten gerühmt, ne, und haben gesagt, so hier, wir hatten eine Zielgruppe mit 50.000, davon haben wir, keine Ahnung, so und so viel Prozent erreicht. Ne? Und irgendwann mal schaute ich so auf die Daten, guckte mir das an, was die da so machen oder mein Team. Und dann stellten wir irgendwie fest, irgendwie passt da was nicht. Ne? Dann haben wir uns mal so Stichproben gezogen und haben festgestellt, die Zielgruppen sind noch viel größer, die eigentlich ansprechen müssten. Was war das Ergebnis gewesen? Das Ergebnis war gewesen Datenqualität. Nehmen wir mal das simple Beispiel E-Mail-Marketing. Und das ist ja eines der schwersten, richtige E-Mail-Adressen zu haben von deinen Kunden. Und das, was Customer Insights dann damals eben machte, war, die haben dann die Auswertung, ne, der Kampagnenmanager kommt und sagt, du, pass auf, ich brauche das und das und das. Und ich brauche jetzt eine Zielgruppe dafür. Ne? Das sind die Parameter, die wir ansprechen wollen. Wer kommt denn bei uns in Frage? Und dann haben die das ausgewertet und dann haben die natürlich in der Auswertung festgestellt, ja gut, den Datensatz kannst du nicht nehmen, den kannst du nicht nehmen, den kannst du nicht nehmen. Das also heißt, du hast auf einmal von so 100.000, ja genau, du hast so von 100.000 möglichen Personen als Zielgruppe, schrumpft das Ding auf einmal so um 50% zusammen, gibst die 50% an den Kampagnenmanager und der Kampagnenmanager ist der Meinung, Zielgruppe ist 50.000.
Ah, okay.
Das Thema ist aber, du hast dich eigentlich damit ja um 50% deines Umsatzpotenzials beraubt, wegen schlechter Datenqualität. Der zweite Punkt, den wir dann festgestellt haben durch eine Analyse, dass die Daten am schlechtesten waren, die wir durch unsere Geschäftspartner bekommen haben. Geschäftspartner sind zum Beispiel die, du gehst zum Mediamarkt und kaufst da eine SIM-Karte. Ne? Oder gehst hier zu einem Telefonladen um die Ecke, ne, und schließt da einen Telefonvertrag ab.
Also immer dort, wo ihr nicht selber mit in Kontakt wart.
Genau. Und da passierte so Sachen wie, du hattest 70 Mal dann eigentlich die E-Mail-Adresse von dem Partner, aber nicht von den Kunden, die eigentlich gemeldet worden sind, eingetragen und sowas. Und das kannst du ja alles nicht verwenden. Der zweite Punkt war gewesen, dass wir natürlich Partner mit Marketingbudget belohnt haben, sozusagen, oder an uns gebunden haben. Das heißt, je erfolgreicher eine Aktion mit dem Partner zusammen zum Beispiel war, umso erfolgreicher für beide Win-Win-Situationen. Mhm. Als wir das aber mit den Daten alles angeschaut haben und uns überlegt haben, wie kriegen wir jetzt eine bessere Datenqualität hin, um dann unsere Kampagnen besser zu machen, um damit besseren Umsatz zu machen, sind wir hingegangen und habe mich dann mit den Partnermanagern auseinandergesetzt, die gerade dabei waren, das Partnerkonstrukt, wie man es so klassisch kennt, ne, so auf Bronze, Silber, Gold, Premium und sowas umzustellen. Und habe gesagt, ihr müsst mir einen Gefallen tun und den Verträge auf Datenqualität abstimmen. Dann guckt die mich an und sagt, wie meinst du das denn? Sag ich, wir kriegen schlechte Datenqualität von denen und wir müssen das incentivieren. Das heißt, ein Partner, der gute Datenqualität liefert, hat nur die Chance, in ein höheres Partnerlevel zu kommen.
Hm.
Damit kriegt ihr besseres Marketingmaterial und damit sind wir alle beide erfolgreich. Und das musst du dir auch vorstellen, so ein Unternehmen macht bis zu teilweise ein Drittel seines Umsatzes mit Partnern. Jetzt kannst du dir überlegen, was das ausmacht. Und jetzt überleg dir mal, wenn du deine Datenqualität um 15, 20% hochbekommst, bessere Zielgruppen damit abbilden kannst, vor allen Dingen den Prozess transparent machst, dass die Kampagnenmanager zum Beispiel sehr wohl wissen, wie gut die Datenqualität und nicht ist, um dann Entscheidungen darauf zu treffen, wie verbesserst du das? Und wenn du dieses Konstrukt auf einmal verbesserst, dann siehst du auf einmal, wie deine Umsätze nach oben gehen. Mhm. Und dann sind deine Kampagnen noch viel besser. Das sind dann zum Beispiel so direkte Lösungen, die du machen kannst. Aber was du siehst, ist gar nicht das Thema.
Ganz kurzer Einwurf. Ja, ganz kurzer Einwurf. Der Mittelstandsmanfred, der hebt jetzt den Zeigefinger und sagt, warte mal, ich habe einen Kampagnenmanager, der ist dafür zuständig, dass die Kampagne gut läuft. Ich habe einen Partnermanager, der ist zuständig, das können die doch alle selber machen. Die können doch alle, müssen doch alle selber auf diesen Trichter kommen. Warum brauche ich noch einen darüber, der denen sagt, was die zu tun haben? So, nur Frage Nummer zwei wäre ja an der Stelle, du hast das jetzt gesehen, du hast das bemerkt, du hast das mit den ganzen Leuten besprochen und dann gehen die Umsätze hoch, beziehungsweise die Margen gehen in die Höhe. Wer kreidet sich das denn jetzt an? Wer hebt denn da den Finger und sagt, ich war dafür verantwortlich? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Partner mit dir sagt, ja, hätte ich das jetzt nicht umgesetzt, wäre die Idee von Marco ja auch für die Katz gewesen.
Das ist ja genau das Thema, datengetrieben zu sein oder dateninspiriert zu sein, ne? In den Silos, wo wir ja alle drin stecken, ist uns ja zum Großteil gar nicht mehr bewusst, wie viel steht uns zur Verfügung, was geht, was ist die Leistungsfähigkeit von Daten. Und wir haben ja auch gar nicht die Ausbildung, wir sind ja auf Kampagnen getrimmt. Ne? Also ein Kampagnenmanager kann ja sehr gut sagen, welche Kampagnen in welcher Konstellation gut funktionieren. Aber einen Blick dafür zu haben, wie viel gute Daten brauche ich denn? Oder auf die Idee zu kommen. Und das ist ja so der Fluch der Arbeitsteilung, die wir gerade bei größeren Unternehmen haben. Ne? Also wenn du sagst, hier der kleinere Laden, der kriegt das noch hin. Ne? Wenn du 5 Leute, 10 Leute, das kannst du auch über den Tisch rufen. Bei 3.000 Mitarbeitern rufst du ja nichts mehr über den Tisch. Und das ist ja der Fluch der Arbeitsteilung, dass du so einen Prozess ja genau in solche kleinen Boxen geschnitten hast, in die Boxen packst und die Box zumachst. Und jeder ist in seiner Box unterwegs und weiß nicht mal, was davor und was dahinter passiert. Das ist ja eigentlich unsere größte Schwierigkeit, dass wir heute nicht mehr die Transparenz haben über die End-to-End-Prozesse. Der zweite Punkt, damit dann auch, wie meine Daten Workflows über diese End-to-Prozesse sind und so wie ich die Prozesse designt habe, so purzeln meine Daten ja hinten raus und gar nicht mehr den Blick habe, wie steuere ich denn? Und jetzt stell dir mal vor, und vieles wird ja heutzutage schon durch den Menschen wiederum behoben. Wenn du ja überlegst und gehst mal so durch die Reihen, dann merkst du ja schon, dass du auf Leute triffst, die sagen, oh, ich habe hier wieder Datenqualitätsprobleme gefunden, die konnte ich für mich bereinigen, habe das gemacht. Jetzt stell dir aber mal einen 3.000-Mitarbeiter-Laden vor, das machen hunderte von Leuten jeden Tag. Eben hast du ja die Frage gestellt nach Kosten. Was ist denn die Aufgabe des Mitarbeiters? Fehler zu korrigieren oder einen guten Output oder am besten Outcome aus dem Prozess zu produzieren? Der ist aber gezwungen, beziehungsweise am Ende wollen ja 98% der Menschen gute Arbeit ja leisten, werden aber durch sowas eigentlich ausgebremst, die Zielvorgaben in einem Prozess eigentlich hinzubekommen. Ne? Durch diese Fehler, die durch diese Ketten laufen und die potenzieren sich ja. Und jeder wurschtelt irgendwie vor sich hin, ohne dass wir dann mal sagen, ja, wie müssten wir es denn eigentlich übergreifend richtig machen, weil keiner mehr den Blick hat. Ne?
Ich habe mir ja angewöhnt in den letzten, ich glaube in dem letzten Jahr, haben wir so einen Newsletter aufgesetzt und ich war immer gegen Newsletter und dummerweise läuft unserer sehr gut, deshalb haben wir den behalten. Und ich gucke da jedes Mal rein, wirklich jedes Mal, wenn irgendeiner jubelt und oder wir sehen, dass wir neue Leads daraus generiert haben. Ich freue mich noch nicht, wenn ich da noch nicht reingeguckt habe, weil ich erstmal sehen will, was steht da für eine E-Mail-Adresse. Mhm. Ich habe gestern noch irgendwie einen gesehen mit Schwammkopf, ne, wo ich denke, so, ich hab den Typen bei LinkedIn gefunden. Bin auch schon ganz lange mit dem vernetzt. Bin echt kurz davor, den anzuschreiben. So, was soll ich mit diesem Datensatz jetzt? Weißt du, wenn du irgendwas runtergeladen haben möchtest, dann sag mir das, dann schicke ich dir das gerne zu, aber dann blockiere ich nicht mein CRM. Und wenn du wirklich immer wieder neue Infos kriegen willst, dann gib mir auch eine vernünftige E-Mail-Adresse. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit E-Mail-Adressen und bin da auch wirklich sehr persönlich hinterher. Deshalb gibt es ja auch so Tools wie Enrichment, ja, die dann, ja. Dann auch die vernünftigen E-Mail-Adressen raussuchen. Da bin ich bei dir, das ist halt Arbeit. Das ist aber nicht die Arbeit, für die wir eingestellt sind. Ne? Also dieses ja. Nachkontrollieren, nachkorrigieren, nochmal gucken. Auch wenn es dafür Tools gibt. Das ist halt einfach menschliches Verhalten, was halt schlauer ist als jedes Tool. Auch wenn der Mensch das vielleicht gar nicht selber weiß. Ja. Aber ja, aus der Perspektive verstehe ich das, dass man sagt, ich habe das vermieden. Und meine Mitarbeiter können sich jetzt mehr den Sachen widmen, für die ich sie bezahle und nicht für andere Sachen. Aber mal in hartem Geld, in mehr Absatz, mehr Marge, mehr Preis, mehr Umsatz und Profit. Ist es zum Beispiel in so einer Geschichte bei euch möglich gewesen, dann auch wirklich zu sagen, wir haben jetzt klar, mathematisch aus 50% haben wir jetzt auf 70, 80 erhöht, die Datenqualität passt jetzt. Konntet ihr dann auch mehr verkaufen an bestehende Kunden oder habt ihr einfach nur hochskaliert, dass ihr gesagt habt, je sauberer der Datensatz ist, desto mehr vernünftige Verkäufe folgen dann? Oder verkauft ihr dann auch noch mehr pro Kunde?
Du, beides, ne? Also erstmal erhöhst du natürlich damit die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute, einfach klar. Größer. Ja. Ne, und allein statistisch, wenn du es gut gemacht hast, steigt der Wert natürlich. Ne, sagen wir mal, du hast eine Rücklaufquote von 4% und 4% von 50.000 Zielgruppe als 80.000 Zielgruppe ist ja schon mal was anderes, wenn das funktioniert. Ne? Der zweite Punkt ist genau das, was du ansprichst. Du kannst natürlich damit auch besseres Cross-Selling machen. Ne? Also selbst wenn du ja dann erkennst, da ist ein Kunde reif für ein höheres Produkt. Und dann erreichst du den aber nicht. Super. Ne? Also nützt dir ja in dem Moment das gar nichts. Ne? Oder andersrum, du hast blinde Flecken, ne? Und erkennst gar nicht, dass der reif dafür ist. Ne? Ein simples Beispiel. Anderes Beispiel, wir haben damals mal so, das nannte sich Erlebniskonto. Ne? Wir haben eine riesige Datenbank aufgebaut, die zum Ziel hatte, die Technikdaten, die kaufmännischen Daten zu sammeln, wie man das so kennt, in einem Data Warehouse. Und dann ein Recommendation-System aufzubauen. Du musst dir vorstellen, so Agents machen so verschiedene Punkte, gehen die durch, wenn du anrufst, ne? Und das mit denen durchgehst. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du so 30, 50, 100, 200 Telefonate am Tag führst, wie deine Prüfung am Ende des Tages aussieht. Ja, ne? Ja. Mensch halt. Ne? Völlig in Ordnung. Und der Anspruch war gewesen, ein Recommendation-System zu haben. Das heißt, wenn du anrufst, dass das System dem Agent schon sagt, wie er mit dir umgehen soll. Ne? Das heißt, hast du irgendwo ein Problem gehabt, dann ist es keine schlaue Idee, dir jetzt eine 1-Gigabit-Leitung verkaufen zu wollen. Ne? Weil deine Antwort wird sein, super Idee, aber ich hätte gestern einfach nur mal gerne Internet gehabt. Ne? Also da würde ich nicht mal 1 Gigabit, mir hätten ja schon 100 Megabit gereicht, wenn überhaupt. Ne? Und das war die Idee des Erlebniskonto. Ne? Gibt es heute immer mehr natürlich, sowas zu tun. Das natürlich, dann halt zu wissen, wann ist der Kunde reif, ihm das nächste Produkt zu verkaufen oder das höherwertige Produkt zu verkaufen. Dafür brauchst du eben die Technikdaten. Wie viel Volumen verbraucht der denn eigentlich immer permanent und ist jetzt schlau, dem eine stärkere Leitung letztendlich, also ein größeres Volumen zu verkaufen oder so. Ne?
Okay.
Das sind natürlich so Dinge. Wenn du jetzt mal in die Logistik gehst, ne, da haben wir ja auf Datenprodukte gesetzt, wo ich ja die letzten 3,5 Jahre war. Und warum haben wir das gemacht? Weil Logistikkunden durchaus gewillt waren, dafür zu bezahlen, wenn du sehr transparent ihnen Kennzahlen zur Verfügung stellst, die zeigen, wie der Logistikprozess läuft. Das konntest du in einem Vertrag reinnehmen. Erstens musst du es ja selber machen, weil du natürlich deine Logistik bestmöglich gut steuern willst, weil du hast ja sogenannte Service Level Agreements an der Stelle. Und auf der anderen Seite das Thema, sind Kunden durchaus bereit eben zu sagen, wenn ich sehe, wie meine Logistik läuft, wie ist mein Bestand, ist die Ware ordentlich drin, geht die Ware ordentlich rein, raus, ist sie pünktlich gewesen, wie viel habe ich denn, wie sind meine Abverkäufe und so weiter und so fort, dann sind Kunden absolut bereit. Das heißt, wir hatten sogenannte Datenprodukte für Warehouse-Management-Systeme, für Transport-Management-Systeme. Wenn du mal an das Thema Nachhaltigkeit denkst und ESG, war natürlich das Thema, dass alle größeren Unternehmen ja auf einmal verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsreports zu erstellen. Was brauchst du vom Logistiker?
Es ist natürlich bei DHL und Hermes relativ schwer, wenn sie mit ihren alten Diesel durch die Gegend fahren, ja. Aber auch das muss man ja wissen, damit man weiß, wie viele Fahrzeuge muss ich umstellen. Vielleicht muss ich gar nicht alle umstellen.
Ja. Ne? Das geht ja schon mal erst gar nicht ums Umstellen. Es geht erstmal darum, welche Verbräuche habe ich, wie hoch ist mein Fußabdruck, ne? Also mein CO2-Fußabdruck an der Stelle. Den muss ich ja überhaupt erstmal reporten. Und wie du richtig sagst, und aus den Erkenntnissen kann ich ja dann anfangen, gezielt zu sagen, nehme ich andere Verbrenner, gehe ich auf einen anderen Energieträger, was lohnt sich für mich, kann ich zum Beispiel Ladungen anders umswitchen, kann ich die Strecken anders, also wir hatten zum Beispiel in der Logistik eine Berechnung, indem wir Ladekapazitäten anders geplant haben, konnten später auf mehrere LKWs verzichten einfach. Ne, weil A, Routenoptimierung, B, Ladeoptimierung zum Beispiel dadurch.
Ja.
Das heißt, A, kostet
bei den 40 Tonner richtig was aus.
Ja, natürlich. Wenn du feststellst zum Beispiel, auch dort im Schnitt sind die mit 70% nur beladen und du schaffst auf einmal 80% und hast aber so eine Flotte von 30 LKWs, dann kannst du dir ausrechnen, wie viele LKWs nachher Leertouren machen oder du sie einstampfst. Ne? Ne, oder was eine Herausforderung ist, wenn du auf Elektro-LKWs umsteigst, die haben halt nun mal eine andere Reichweite. Du kannst aber dir durchaus natürlich überlegen über der Datenebene, wie kann ich denn Reichweiten mit Elektro-LKWs sehr gut abwickeln? Und wo ich größere Strecken habe, setze ich halt eben noch auf Verbrenner. Ne? Aber den Mix kannst du ja anders austarieren an der Stelle. Und die andere Sicht ist ja, wenn du als Logistiker-Dienstleister bist, deine Kunden müssen ja einen Gesamtbericht machen aus dem, was sie mit deinen Partnern machen. Also sind sie dort auch wieder gewollt, gerne deine Daten dir abzukaufen, damit sie ihre Berechnungen machen können. Ne? Und wenn es dann richtig gut machst...
Was kriegt man eigentlich für so einen Datensatz? Also wie stelle ich mir das vor? Ist das ein Satz oder ist das ein Paket? Ist das eine Tabelle? Wie bewerte
ich das? Das kommt drauf an. Wenn du ein fertiges Dashboard lieferst, ist der Kunde bereit dafür bezahlen. Ich kann jetzt keinen Preis nennen, ne? Also keine Betriebsgeheimnisse verraten.
Nein, aber reden wir über 5-, 6-, 7-stellige Beträge oder reden wir über ein paar hundert Euros?
Also stell dir mal vor, ich habe mein Millionenbudget, was ich hatte, zu ein Drittel durch Monetarisierung wieder reingeholt.
Durch Bereitstellung an andere?
Durch Bereitstellung von Datenprodukten an andere, an unsere Logistikkunden.
Also ein paar hunderttausend Euro kann man da schon mal machen.
Ja.
Ne? Nicht schlecht.
Ne? Also du kannst da eben durchaus was machen. Der Kunde ist bereit und das haben wir ja ausgebreitet bis zu auch einem Recommendation-System. Das nannte sich oder nennt sich immer noch Risk-AI an der Stelle, um bessere Vorhersagen machen der Auslieferung. Ne? Oder auf der anderen Seite zu gucken, ob andere Partner bei gleicher Qualität in gewissen Regionen sinnvoller ist, mit zusammenzuarbeiten und sowas. Damit kannst du wieder deine Kostenstrukturen ändern. Und daran siehst du, ne, aber genau, und das haben wir mit Kunden zusammen gemacht. Wir haben 6 Key-Account genommen, sind mit dem 2 Tage in einen Design-Thinking-Workshop gegangen und haben gesagt, was hilft euch mit Daten, Logistik im Gesamtkontext besser zu machen? entweder kostengünstiger oder zuverlässiger oder umsatzträchtiger oder margenträchtiger zu machen. Und die Frage muss nach vorne gestellt werden. Und wenn du die Frage nach vorne stellst, dann kommst du an zwei Punkten, die du lösen musst. Die eine ist, schaffe ich vorne die KPIs positiv zu beeinflussen? Und die zweite ist, die ich immer noch dann an vorne das Projekt gestellt habe, sind die Daten leistungsfähig genug, um dieses Ergebnis auch tatsächlich zu erzeugen? Ja. Dann sind wir bei dem Thema, ne, Governance, Quality und sonstiges. Und wenn du diese beiden Seiten betrachtest, ne, der Rest dahin, der Weg ist einfach nur, wie du in Law abläufst. Ne? Und das ist ja was häufig, also wer mir ja häufiger zuhört oder liest, kennt ja mein sogenanntes RDPS-Verfahren, Rapid Data Performance Simulation. Was heißt das? Das ist nichts anderes. Auf Deutsch hört sich das Kacke an, deswegen haben wir das Englisch genannt. Ne? Auf Deutsch heißt das nichts anderes wie die Bewertung der Leistungsfähigkeit von Daten abhängig vom Zweck.
Ah, okay.
Er hört ja so lieber Beamtendeutsch an.
Dann lieber Englisch, ja.
So, ne, genau. Und dann denkt ja jeder, ja, ja, Marco, ist klar, ne? Und dann haben wir gedacht, nee, das kannst du so nicht nennen. Alles ist irgendwie Englisch. Und wenn es irgendwie Performance und Simulation und so nennst, kann sich jeder was drunter vorstellen. Also, was haben wir gemacht? Selbst wenn du noch keine Data Quality oder Governance im Unternehmen eingeführt hast, das ist immer mein erster Schritt gewesen. Im ersten Sprint, ich bin ja ein Freund von agiler Arbeitsweise gewesen, weil wir sind ja sehr viel in unsicheren Gefilde unterwegs. Ne? Das heißt, das, was wir tun, haben ja viele vorher noch nicht getan. Ne? Gerade wenn du am Anfang stehst und nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob der Case funktioniert oder nicht. Und davon wirst du viele Cases haben, wie wir es ja auch bei vielen Unternehmen erleben. Und da purzelt ja genau eben Tage, Wochen an Geld schon rein. Ne? 5 Entwickler haben gemacht und auf dem Weg stellst du fest, die falschen Daten, nicht vollständig, unsauber, kannst nicht miteinander verknüpfen. Oh, es gibt noch 3 andere Töpfe. Technologisch geht es gerade gar nicht oder wie auch immer. Dann hast du aber schon 100, 200, 300.000 Euro ausgegeben, um dann die Erkenntnis zu haben, Erfolgsfaktor liegt bei 30%. Herzlichen Glückwunsch. Und deswegen habe ich dieses RDPS-Verfahren immer nach vorne gestellt und habe gesagt, im ersten Sprint, und wir brauchten im Schnitt so zwischen 3 Stunden und ich glaube, das längste hat man wirklich, und das war aber ein Riesenprojekt, was dahinter hing, 15 Tage gebraucht, um im Vorfeld in einem cross-funktionalen Team aus Business, IT und Datenexperten, maximal 3 Personen, maximal 5, also nicht maximal, sondern mindestens 3, maximal 5, zusammenzukommen und live auf Echtdaten mal zu simulieren, wenn wir das und das machen wollen, kommt das Ergebnis raus. Und wenn wir zu 60-70% hinreichend die Erkenntnis hatten, es kommt so ziemlich das Ergebnis raus, was wir da hinten haben wollen, plus Dinge, die wir festgestellt haben, das geht so nicht, aber aufgrund dadurch, dass du eine andere Transparenz von Daten gewinnst, auf einmal feststellst, aber dafür geht das und das ist vielleicht sogar viel cooler, das haben wir gar nicht gesehen, dass man das so messen kann, ne? Dann kannst du es bewerten und dann kannst du deinen Prozess, von mir sogar wasserfallmäßig, wieder planen. Dann weißt du genau, was du tun musst, wie viele Leute du brauchst, was die programmieren müssen und du hast schon deinen Testdatensatz. Das heißt, wenn die Engineers loslegen und die fangen an zu programmieren oder hinten ist dein Data Analyst, der dein Dashboard baust, dann nimmst du den Datensatz, den du am Anfang hattest, kippst den durch die Pipeline und sagst, jetzt muss ja eigentlich hinten das rauskommen, was wir am ersten Tag schon wussten.
Normalerweise ja. Mit einer kleinen Varianz.
Und damit hast du deine Investitionen in die Projekte geschützt und an der Stelle kannst du viel besser die Entscheidung treffen, welches Projekt lohnt sich denn? Wie häufig haben wir im Unternehmen gescheiterte Projekte, weil erst sehr spät festgestellt worden, ich kann das mit meinen Daten so überhaupt nicht leisten. Und damit kam immer raus, das kannst du machen. Da steckt ein bisschen Aufwand drin, müssen wir nachziehen, lohnt sich aber, machen wir aber im Nachgang und wovon lassen wir die Finger? Und damit hast du auch ein ganz klares Erwartungsmanagement und das Business wusste, was rein und rauskommt und du hast schon ganz anders, kannst du so Cases bewerten. Das habe ich immer nach vorne gestellt, ne?
Also ich finde ja immer, ganz besonders in so unsicheren Zeiten, die ja in den letzten Jahren häufiger kamen und auch in kürzeren Abständen, ist ja der Wert eines Predictables, hat sich das ja verändert. Also Predictable, also Leute verstehen ja daraus immer die harte Vorhersage, wie es eintreffen wird. Aber ich glaube, so wenn wir jetzt mal die letzten 5 Jahre Revue passieren lassen mit Pandemie, Kriegen, Konflikten, Zollstreit und so weiter, da finde ich es noch wichtiger, solche Simulationen zu fahren, um einfach Routine zu haben und Szenarienvarianz zu haben. Ja, zu sagen, Das kann dahin gehen, dann weiß ich, was ich da machen muss. Es kann hier hingehen, dann weiß ich, was ich machen muss. Und ganz besonders, ich will nicht nur wissen, wo ich Geld verdiene. Ich will auch wissen, wovon ich die Finger lassen muss. Ja. Das ist, also das kennst du wahrscheinlich noch besser als ich, ne? Aber wie viele unfassbar große Anzahl Unternehmen gibt es, die an so alten Produkten festhalten oder an Dienstleistungen, die eigentlich viel zu viel Kapazität und Kosten binden. Aber das, ja, das machen wir seit 30 Jahren so. Ja, das ist ja schön, dass du das machst. So ein bisschen Nostalgie ist ja auch immer schön. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt mit 20 Leuten, die du da bindest, ich sag mal, eine Marge von 5% hast und hättest aber mit den gleichen Leuten bei einem anderen Produkt oder bei einer anderen Dienstleistung eine Marge von 30%, dann musst du jetzt nicht drüber nachdenken.
Ja.
Dann wird's ja halt ein Schuh raus. Dann guck doch einfach mal, wie du die höhere Marge replizieren kannst mit anderen Kunden. Die haben ja was gemeinsam. Region, Größe, Branche, was auch immer. Und daraus kannst du was machen. Und das fängt dann für mich tatsächlich da an der Stelle zu sagen, ich habe Geld verdient und ich habe unnötig Kosten gespart. Ich habe meine Marge quasi selber in der Hand. Ich kann sie steuern, wie ich will. Und ich habe halt ein Alternativszenario für jede Entwicklung der Weltwirtschaft, der Gesellschaft, der was weiß ich, was wir haben. Ja, jetzt aus der Pandemie. Ich bezweifle, dass viele aus der Pandemie was gelernt haben, wirtschaftlich gesehen. Ja, glaube nicht und glaube, beim nächsten Mal stehen wir wieder ohne Klopapier und ohne Nudeln hier und haben das Gefühl, dass wir entweder keine Nudeln mehr kriegen, verhungern müssen oder uns den Hintern nicht abwischen können, weil das Klopapier wieder fehlt. Aber genau solche Sachen kannst du ja da machen. Wenn ich jetzt ich bin jetzt so ein Mittelständler, habe irgendwie so 2-3 Produkte, vielleicht auch sogar das Klopapier, ja. Lass mal bei dem Klopapier bleiben. Ist auch so ein ich glaube, damit kann sich jeder identifizieren. Wenn ich gar kein datengetriebenes Unternehmen bin, was sollte ich denn mindestens wissen über mein Produkt? Ich würde ja mir immer angucken, wie schnell dreht sich mein Lager? Wie viel lagiges Klopapier verkaufe ich am meisten in einer bestimmten Region oder an einem bestimmten Kunden? Und wo erkenne ich Muster, wo ich vielleicht regional Preise selber steuern kann und vielleicht ein wenig Wettbewerb habe? Also ich würde gar nicht so viel am Anfang machen. Was würdest du vorschlagen? Und siehst du, dass die Leute sich gar keine Gedanken über den Start machen oder einfach viel zu viele komplizierte Gedanken machen?
Ich glaube, es ist eine Mischung ja an der Stelle. Auf der einen Seite hast du recht, zu viele Gedanken. Deswegen treiben wir ja viele Projekte durch und stellen ja dann hinten fest, das, was ich ja eben erzählt habe, von den 10 Dinger funktionieren aber nur 2. Nur, wie kriege ich am Anfang raus, welche 2 funktionieren und nicht Ende? Das ist ja schon mal das, was ihr das Geld spart. Ne, und du kriegst halt eben nicht, ne, wenn die Tür nur breit genug ist für einen kleinen Handkarren, kann ich den LKW da durchschieben. Ne? versuchen wir aber ja immer wieder. Ne? Also wir haben ja immer 1000 Ideen, aber von diesen 1000 Ideen kann ja nur eine Handvoll funktionieren. Und zwar, wenn du die Voraussetzungen jetzt hast und welche Voraussetzungen brauche ich morgen? Das ist die erste Frage. Deswegen dieses RDPS-Verfahren. Der zweite Punkt ist eben, weil wir an diese... Und ich glaube, das ist einfach diese Informationsflut und die uns ja eingeflößt haben. Du musst KI nutzen, du musst das machen. Wenn du das nicht machst, dann machst du das. Wie du aber richtig sagst, ich habe ja in der Logistik tatsächlich ja mal gelernt, viele Jahre nicht und bin dann mal wieder bei der Logistik gelandet. Aber genau wie du sagst, ne, Umschlagshäufigkeit. Das ist so eine der Top-Kennzahlen in der Logistik gewesen, Umschlagshäufigkeit. Ne? Und jeder wusste, es ist uns eingetrichtert worden, wenn Ware zu lang auf dem Lager ist, kostet sich das Kapital. Das ist gebundenes Geld. Ja. Also ist die Umschlagshäufigkeit eines der wichtigsten Kennzahlen gewesen. Ne? Jedes Produkt, was nicht länger als 24 Stunden am Lager ist, dreht Geld. Ne? Und dann hast du eben Waren, wo du, ne, und dann geht das los. Ne? Und dann siehst du schon, wie die Tage in Wochen und Monate gehen. Ne? Ja. Entweder kriegst du jetzt Geld dadurch, ne? Ich kenne zum Beispiel natürlich technikgetriebene Unternehmen, die zum Beispiel technische Ausrüstung über Jahrzehnte vorhalten müssen, weil sie Verträge einfach Luftfahrt. Ne?
Ja, gut.
Ne? Also zum Beispiel, ne? Das kriegst du aber bezahlt. Ne? Das kriegst du bezahlt. Ne? Das heißt, wenn im Cockpit in 20 Jahren was in einem Flugzeug ausgetauscht werden muss, ne? Dann ist das da. Aber Klopapier, ne? Also sorry, ne? Also wenn das nicht lang genug ist. Auf der anderen Seite ist natürlich der zweite Punkt die eiserne Reserve. Das heißt, Leerverkäufe vermeiden. Ne? Also wenn ich vorne weiß, ich kann Umsatz machen, kann ihn aber nicht machen, weil ich nichts mehr auf dem Lager habe, ist auch doof. Also ist die zweite Kennzahl, die dir angucken kannst, Reichweite. Ne?
Ja.
Ist so eine typische
Kennzahl. Ja, ist auch ganz, ganz gut. Ne? Also wenn du nicht selber Hersteller bist, dann brauchst du halt auch den eisernen Bestand, um einfach zu wissen, ja, was kann ich machen, wenn mal einer ausfällt. Aber das sind nur mal, um an der Stelle festzuhalten, wie gut wir uns in dieser Sache auskennen, ne? Auch an alle Zuhörer gerade. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, weil Lagerumschlagsgeschwindigkeit hat auch einen immensen Einfluss auf Cashflow, Cashflow Management, Treasury, Procurement und natürlich Sales. Ja, da ich kenne Unternehmen, wo wir daraus abgeleitet haben, dass der Vertrieb einfach nur Blödsinn macht.
Ja.
Ja. Also wenn, wie du sagst, wenn sich gewisse Sachen nicht schnell verkaufen lassen, dann nicht, weil der Kunde auf einmal sagt, ach, wir kacken hier nicht mehr, sondern wir dünsten das aus. Nee, dann hat dein Vertrieb einfach nicht zugehört oder dein Kunde wandert ab, wahrscheinlich, weil dein Vertrieb nicht zugehört hat.
Ja.
Ja, aber da kann man das sehen. Und wenn du es in Zahlen hast, besonders Lager, Lagerwerte und so weiter, du kannst daraus wahnsinnig tolle Sachen machen wie Reverse Financing und so weiter. So kannst du wieder in Geld umwandeln.
Ja.
Aber wenn du diese Zahlen hast, dann kannst du die auch optimieren. Und wir beide wissen, wenn du ein Lager hast mit 5 Millionen Euro Warenwert und das Ding dreht sich einfach nur einen halben Tag schneller, was das an Kohle bedeutet, das übers Jahr, das ist der Wahnsinn.
Ja, ja.
Das verstehen leider viele nicht, weil das Business halt läuft. Und an der Stelle glaube ich immer, die Leute brauchen, ich kann diesen Schmerz, der das Bewusstsein für Daten weckt, den kann ich noch nicht bemessen. Ich weiß noch nicht, wie hoch der sein muss. Wir neigen immer dazu zu sagen, da tut noch nicht weh genug. Ne? Aber ich kann den noch nicht so bemessen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle der wehtun muss. Ob es im Geldbeutel ist, in den Prozessen, in den Mitarbeitern. Da habe ich noch nichts Greifbares für.
Ja. Ich glaube, das ist ja eine Art, wie wir messen. Wir versuchen ja immer, alles auf harte Finanzkennzahlen herunterzubrechen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber auf dem Weg dahin passiert ja was. Ne? Nehmen wir doch mal ganz einfach das Thema, warum hat Daten an sich keinen bilanziellen Wert, weil es nicht bilanziell festgehalten wird? Das Verrückte, ich vergleiche das immer, stell dir mal vor, du würdest Daten bewerten wie Immobilien.
Ne? Wobei, wenn du Datenhändler bist, dann könntest du es aktivieren als Produkt.
Ja, aber wie viele Datenhändler haben wir denn? Ne? Also ich meine, die kannst du ja auch...
Gute ein, zwei Stück vielleicht.
Ja, ja, genau. Ne? Gute ein, zwei... Ich weiß das früher immer noch. Ich war bei einer Company, da kamen immer so diese Datenhändler und sagten, wir haben die besten Daten.
Krevo.
Und ich wusste, wir hatten... Es war halt so ein Unternehmenskonstrukt. Ne? Es gab eine Holding und verschiedene Tochtergesellschaften. Keiner von denen kriegte das hin abzubilden. Und keiner von diesen Vertrieblern ist auch mal auf die Idee gekommen, vorher sich unsere Unternehmensstruktur anzuschauen, ne, um dann zu sagen, ja, ja, ich weiß, dass die Frage kommt und ja, die Daten sind scheiße, die wir von euch haben. Ne? Und die sind alle immer in die Falle gelaufen. Ne? Also die kamen immer und sagten, wollt ihr nicht Daten von uns haben? Wie gut sind denn eure Daten? Dann erzählen die dir, wie was sie alles machen. Und dann ist natürlich doof, wenn du dann so Ahnung wie du Datenqualitätsmanagement betreibst oder so. Und dann stellst du so fiese Fragen. Und dann kam eine letzte Frage und sagte, okay, dann zeig mir doch mal die Daten unserer Unternehmensstruktur. Und dann sage ich, das stimmt nicht, das stimmt. Übrigens stimmt genauso schlecht, wie eure Wettbewerber drei, die letzte Woche auch schon hier waren. Kauft ihr die voneinander ab oder was macht ihr da? Ne?
Ja, aber damals war das doch so. Die haben die alle von Bürgel, von Krevo und so weiter abgekauft. Und ehrlicherweise, ich meine, wir sind ähnlicher Jahrgang, also in den Anfang 2000ern. Worauf hast du denn geguckt? Du wolltest die Telefonnummer haben. Du wolltest den Namen vom Geschäftsführer haben. Wenn das da drin stand, dann hast du eh nicht mehr rational gedacht. Und wenn du dann noch einen Preis von unter einem Euro gekriegt hast, hast du gedacht, die Welt gehört dir. Dann war dein einziger Case, ich kaufe jetzt 50.000 Daten und mache daraus mehr als 50.000 Euro Profit. Dann habe ich die Daten bezahlt und habe nur Gewinn gemacht. Das war das Einzige, was du hattest.
Ja, ja, das
stimmt. Und das haben diese ganzen Vertriebler knallhart ausgenutzt,
ja,
weil ich habe mal wirklich, um das zu beweisen, dass wir davon wegkommen, bei einer großen Bank, wir haben wirklich mal Daten von Bürgel und Krevo gekauft. Gleichzeitig mit den gleichen Parametern, gleichen Kriterien. Und beide haben für sich den Anspruch erhoben, dass sie die Urheber quasi der Daten, ja, sind, obwohl sie identisch waren.
Ja, ja. Und es prüft doch auch kaum einer, ne? Also das ist, wenn ich in meinen Seminaren bin und sage, kauft ihr Daten? Ja. Wer macht denn ein Data-Profiling, wenn er die einkauft? Ja, wie?
Wie, was?
Die erzählen mir doch, dass sie die besten Daten haben. Ich sage, ja, so leichtgläubig würde ich auch mal sein. Ne? Ich kenne einen Fall, da ist der ganze Prozess automatisiert worden mit dem Unternehmen, das die Daten auch liefert. Und jetzt ist der automatisiert worden. Und jetzt passiert ja genau das, was wir ja machen. Wir haben ja eben davon gesprochen, dass es ja genug Menschen gibt, die ja trotzdem Fehler erkennen und ihn ausmerzen, ne? Oder versuchen zumindest einen Teil davon. Wenn du ja automatisierst, ziehst du ja diese natürliche Kontrolle ja raus als Mensch. Und es ist ja keiner mehr zwischen. Das heißt, der Datenqualitätsfehler pingt hin und her. Also was ist passiert? Die hatten früher Datenbereinigungskosten zusammen mit ihrem Datenhändler oder Dienstleister, wie du ihn nennen willst, im Monat von 2.000 Euro.
Ja.
Nach der Automatisierung ist er auf 7.000 Euro gestiegen.
Okay.
Was ist passiert? Die guten Daten, die das Unternehmen selber hatten, sind durch die schlechten Daten des Datendienstleisters umgeschubst worden. Die sind dann wiederum zurückkorrigiert worden. Und das alles automatisiert. Das heißt, du hast auf einmal Auswertungen gehabt und da könnte man auch mal die Durchschnittslagergeschwindigkeit eines Datensatzes sich angucken. Ne? Also wenn Datensätze auf einmal, die früher so einmal im Monat angepackt worden sind, auf einmal fünfmal am Tag angepackt werden, da kannst du ja dran ablesen, da stimmt was nicht.
Ja, ja, ja.
Ne? Und warum verändert der sich mal zu Aggregationszustand 1, dann ist er 2, dann ist er wieder 1, dann ist er plötzlich 1,5 und dann muss er ja irgendwie so eine Lampe. Und das meine ich damit, wir messen ja teilweise genau sowas nicht, ne, sondern wir haben nicht, und das meine ich auch, mit Gebäuden würden wir das tun, ne? Wie viel freie Fläche habe ich, wie verkauft sich das, in welcher Substanz ist das? Diese Fragen stellen wir an Daten nicht. Ne? Wie aktuell sind sie vollständig, haben sie noch einen Substanzgehalt? Wir haben 11 Millionen Umzüge im Schnitt im Jahr statistisch. Ne? Da kannst du dir vorstellen, wie so ein Datensatz eines Kunden sich verändert.
Ist das?
Ja. Ja. Kannst du nachlesen? Ich glaube, die liegen irgendwo, ist so 3 Jahre alt, die Zahl jetzt. Ne? Aber ich glaube nicht, dass sie weniger geworden ist. Ne?
Ja.
Im Schnitt kannst du sagen, 11 Millionen Umzüge in der Bundesrepublik Deutschland. Dann kannst du dir vorstellen, wie oft sich dein Datensatz, Adresse zu Kunden, ne, sich verändert.
Was? Wusste ich nicht. Ja, aber ja, das gebe ich dir recht. Aktualität ist auf jeden Fall ein Kriterium.
Ja. Und das sind Dinge, die du messen musst. Und jetzt überleg mal, du sagtest eben ja eine spannende Zahl und ich habe das mal recherchiert. Ne? Wenn du so einen Datensatz einkaufst, liegst du irgendwo zwischen 95 Cent und 1,30 Euro oder irgendwie sowas. Jetzt stell dir mal vor, du machst einen Data Quality Index und sagst, ich habe so viel Kundendatensätze, Maskenprofiling und stellst fest, mein DQ-Index nur 90%. Das heißt, 10% deiner Daten sind nicht korrekt. Dann würdest du ja, wenn es eine Immobilie wäre, müsstest du jetzt abschreiben.
Hm.
Jetzt stell dir mal vor, du müsstest das Vertriebspotenzial oder das Umsatzpotenzial, das mit an jedem Datensatz hängt, müsstest du abschreiben. Jetzt schreib mal 10% ab.
Ne? Ich bin völlig bei dir. Deshalb funktioniert ja auch der Betrug mit künstlichen Immobilienbewertungen sehr gut. Im Bereich Daten sind wir noch nicht so weit.
Ja.
Die werden einfach nur vielleicht nicht nach DSGVO erhoben oder sowas. Aber prinzipiell, ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich eine brutale Zahl, weil der Wert der Immobilie steht ja auch vorher fest. Wenn du vorher weißt, das Ding kostet 1 Million und schreibst 100.000 ab, ist was anderes. Bei den Daten reden wir nur vom Potenzialen, was man daraus machen könnte.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass die Leute halt auch überfordert sind und sich weniger Gedanken machen und nur diese 95 Cent sehen, statt das Potenzial, was am Ende über den Vertrieb oder über die Customer Lifetime bei sich.
Ja. Die 95 ist ja nur der Wiederbeschaffungswert. Da ist ja noch nicht das Potenzial reingerechnet, ne?
Nee, gar nicht. Das ist ja. Ich sag ja, ich habe damals bei Krifo, ne, Geschäftsführer, Telefonnummer, pipapo. Musste halt funktionieren. Also ganz, ganz Premium-Klasse war natürlich, wenn du die direkte Durchwahl bekamst, irgendwas so um den Euro herum. Und mit der Zeit nehmen die halt auch ab, ne, die Qualität. Und dann ist das, also wir reden noch von Print-Werbung und Briefen und so weiter. Und dann ist es ja auch egal, ob da bei jede Woche 20.000 Briefe rausgehen und 100 als unzustellbar wieder zurückkommen. Also 50 Euro jeden Tag. Auf ne, auf das ganze Jahr hat sich keiner Gedanken gemacht, weil wir einfach sehr viel Geld verdient haben.
Ja.
Und irgendwann haben wir mal gesagt, das kann ja nicht sein, dass wir hier so viel Papier, Frankiermaschine, dies, das bezahlen und am Ende müssen wir auch noch die Entsorgung der Briefe bezahlen. Das war so ganz am Anfang von DSGVO und Datenschutz und so weiter. Dann, also weil wir vorne die Arbeit nicht gemacht haben, mussten wir für Entsorgung bezahlen. Da ist uns das aufgefallen, dass wir gesagt haben, sind wir eigentlich völlig Panne hier? Was machen wir denn hier?
Das fällt ja bei mir erst dann, wenn die Budgets knapp werden.
Ja.
Das ist ja, ne, das ist ja die, ich sage auch immer, in der guten Zeit verlieren wir schon Geld, was wir in der schlechten Zeit eigentlich bräuchten. Ne?
So.
Und ich glaube, da ist der Mensch nicht lernfähig, ne, sondern dieses brummt, 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 machen, machen, machen und auch mehr verkaufen, ne? Aber dieses Mehrverkaufen erzeugt ja auch andere, wenn jetzt ein Produktionsunternehmen ist, ne? Und deine Produktion schafft nicht mehr, dann kannst du ja auch nicht mehr verkaufen, ne? Dann kommst du ja und dann kommst du aber auch erstmal nicht auf die Idee, deine Produktion zu optimieren, sondern dann sagst, naja, ich habe das Geld, ich baue eine zweite Produktion daneben. Und dann passiert ja genau das. Dann bricht der Markt ein und dann die Produktion, die noch am besten im Bau ist, ist jetzt schon klar, die wirst du nie wirklich hochfahren, weil deine jetzige Produktion schon nicht mehr ausgelastet ist.
Ja, ja, genau.
Das. Oder mit den nicht mehr mit den richtigen Produkten ausgelastet ist. Ne?
Ja, ja.
Das kommt ja auch noch dazu, weil du hast ja eben das Beispiel gebracht. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, wie viele Produkte verkaufe ich, sondern was ist denn mein margenträchtiges oder was ist denn das, was in 2 Jahren die größere Marktchance hat, aber andere Produkte fahren runter, weil wie du sagst, wir kacken nicht mehr, wir dünsten aus. Ne?
Ja. Ich hab ja dieses Beispiel mit dem gelben T-Shirt, ne, beim Sportartikelhersteller. Wenn ich jetzt einfach wahllos x Farben produziere, ja, dann kann ich natürlich hoffen, dass am Ende die gesamte Produktion gutes Geld verdient hat.
Ja.
Guck ich auf die Farbe oder auf die Größe, stelle ich wahrscheinlich fest, dass das gelbe T-Shirt sich vielleicht in einem bestimmten Land gar nicht verkaufen lässt, in einem anderen dafür umso mehr. Und vielleicht verkaufe ich es aber nicht an junge Sportler, sondern an Übergewichtige. Dann muss ich nicht mehr Größe X, S und S herstellen.
Ja.
Ansonsten ist das halt alles weg. Also da kannst du halt extrem viel machen und ich bin immer verwundert, ich habe ganz lange mal überlegt, so, wo macht es keinen Sinn, mir fällt keins ein, egal ob Dienstleistung, Konsumgüter, Nahrung, Kleidung und so weiter. Interessant finde ich ja dann wiederum die anderen Beispiele. Ne? So ein Amazon zum Beispiel, der hat ja Dynamic Pricing bei sich integriert. Geh mal 4, 5 Mal raus, rein über dein Handy und schau dir mal dasselbe Produkt an, der Preis ändert sich jedes Mal. Gut, jetzt kann man sagen, Amazon hat ja auch die Technologie dafür, aber hatte sie auch nicht immer. Genauso wie so ein Obi zum Beispiel oder jeder andere Baumarkt, die rechnen noch wie so Immobilienbestandsverwalter in Quadratmetern, ja, in ihrem Shop. Aber gleichzeitig haben sie auch eine Technik dahinter, dass sie ganz genau wissen, auf wie viel Quadratmeter müssen sie wie viele Schrauben anbieten, damit. Und in welcher Reihenfolge? Also wie kommt der Kunde rein?
Ja.
Was kauft der und durch welche Gänge läuft der? Also wenn man durch den Baumarkt läuft, genau wie Supermarkt, ist immer der gleiche Gang, den du durchläufst.
Ja, klar.
Das hat ja seinen Sinn. Das macht ja keiner, weil er da Bock drauf hat. Und es gibt halt, wir haben hier in Solingen einen der größten Obi in Deutschland. Und das ist halt total logisch aufgebaut. Und wenn die mal was umstellen, dann haben sie eine neue Logik. Und das erklären die dann auch. Aus dem und dem Grund ist Holz jetzt neben dem Produkt und die Fliesen sind jetzt hier. Ändert auch manchmal was mit der Jahreszeit. Und das ist halt das Gute. Und wenn du dann halt auch noch, und wenn du dieses ganze Wissen hast, kannst du natürlich auch umstellen. Mein letztes Beispiel an der Stelle, ich kannte ein Unternehmen, was in der Pandemie Messebauer, klassischer Messebauer, Familienunternehmen irgendwie, waren nicht ganz klein, knapp unter 10 Millionen Euro Umsatz. Dann kommt die Pandemie, alle Messen sind abgesagt. Und die Ehefrau von dem Gründer hat dann irgendwie nach 2 Monaten Pandemie und Existenzängsten gesagt, wir telefonieren jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht können wir mit unseren Maschinen was anderes herstellen. Die haben dann angefangen, hier diese Desinfektionsspender herzustellen und haben tatsächlich in der Pandemie ihren Umsatz mit Messen übertroffen.
Ja.
Und jetzt haben sie eine Anlage auch noch erweitert. Jetzt machen sie immer noch so ein bisschen Messebau, aber nicht mehr so viel und sind jetzt so eine multifunktionale Produktionsanlage geworden. alles nur, weil die sich da hingesetzt hat und gesagt hat, was können unsere Maschinen heute? Was können die, wenn wir die selber ohne Aufwand umrüsten? Und welches Material können wir eigentlich auf unseren Maschinen verarbeiten? Die waren ja zwar nur für Kunststoff hergestellt oder auch angeschafft, aber was geht denn da noch?
Ja.
Das Einzige, was die sich dazu kaufen mussten, war tatsächlich irgendwie so ein Programmierer, der die Umformeinheit umprogrammieren musste, damit halt andere Temperaturen und so da reinfahren. Und dann war das Thema erledigt. Und die hat ihre Daten aus Papieren gehabt. Du kennst ja diese Messebauer, die haben Papier dann 3,50 Meter mal 6 Meter Messestand, 1,80 oder 60 Zentimeter hoch und so weiter. Das ist ja kein Datensatz, aber daraus kannst du was ableiten.
Ja. Jetzt hast du aber was Wichtiges angesprochen. Das ist noch die klassische Strategie- und Taktikarbeit.
Ja, ja.
Die Zeit nimmt sich ja kaum einer, ne, noch an der Stelle. Und das ist ja auch das Ding, wo wir ja immer von drüber sprechen, wie werde ich denn Daten inspiriert? Das hat ja, was du gerade so erzählt hast, hat ja zwei Grenzen. Ne? Selbst wenn ich diese Messzahlen auch alle habe und müsste eigentlich auf die Idee kommen, ich müsste es anders machen, dann musst du ja auch deine Verhaltensweisen, wie du bis dato unternehmerisch tätig war, auch verändern. Nehmen wir mal das Beispiel an der Stelle, du eben sagtest, ich weiß ganz genau, was ich am Lager wie habe und verkauft werden kann. Weißt du, was dem aber widerstrebt, dass zwei, die an diesem Enden ziehen, in verschiedenen Richtungen, Vertrieb und Einkauf.
Ja, ja.
Denn was hast du denn für Regelwerke im Einkauf? Mittlerweile wurde auch immer mehr umgedacht. Das Thema ist ja, wir müssen unsere Einkaufsvolumina, wir müssen andere Preise verhandeln. Dann kommen ja so Sachen aus, wie du eben sagst, zum Beispiel, warum produziere ich denn im Zweifel türkise T-Shirts, die aber keiner haben will? Weil dem Einkäufer ja erzählt worden ist, wenn du das Gesamtpaket abnimmst, dann lasse ich dir jedes T-Shirt für 10 Cent weniger. Dann sagt er, ich habe einen besseren Preis rausgehandelt. Jetzt müsstest du ja als Lagerwirtschafter
kommen. Aber wir müssen türkise T-Shirts verkaufen.
Genau, jetzt müsstest du als Lagerwirtschafter kommen und sagen, ja, die blöden T-Shirts liegen seit 6 Monaten wie Blei in meinem Lager und nehmen 30% meiner Lagerfläche ein. Und jetzt kannst du mal ausrechnen, was das kostet. Das heißt, diese 10 Cent hast du schon 30 Mal, ne, also hast du A, keinen Umsatz realisiert, weil es keiner haben wollte. Und auf der anderen Seite hast du gebunden. Ne? Auf der anderen Seite verkauft der Vertrieb Produkte, ne, und drückt die in den Markt, die aber schlechtesten Margen haben, sind zwar schnell umsatzmäßig zu verkaufen, aber die Marge ist scheiße. Ne? Oder du bist schon am Anschlag deiner Produktion, das heißt, du brauchst gar nichts an den Kunden zu verkaufen, weil du kannst das Lieferversprechen schon gar nicht einhalten. Das heißt, deine Penalties sind höher, ne, als das, was du nachher vielleicht verkaufst, oder sie werden abbestellt. Ne? So, und das ist ja dieses Ziehen. Das heißt, selbst wenn ich es von Zahlenwerk her sehen würde, heißt das ja noch, ich müsste ja meine Incentive-Struktur auf meine Zahlenerkenntnisse so ändern, dass ja genau alle drei Parteien auf das Zahlenwerk abgestimmt agieren und nicht jeder mit seinen alten Zielen weiterarbeitet. Das heißt, wenn ich die Ziele ja nicht verändere, dann kann ich so datenorientiert sein, wie ich will, die Ziele konterkarieren lässt.
Ja, bin ich bei, ja, nee, bin ich bei dir.
Immer noch wie vorher.
Ne? Bin ich bei dir. Wenn die Ziele nicht alle gemeinsam in die gleiche Richtung laufen, dann wird der Einkauf auch sagen, ja, was soll das denn? Interessiert mich nicht, was ihr da vorne verkauft. Ich werde an günstigem Einkauf gemessen. Und dann kaufst du dir halt auch Blödsinn ein. Und das ist tatsächlich so, genauso wie der Key Account oder der Vertrieb ja immer einen Grund hat, warum sein Lieblingskunde, obwohl er 3 Artikel kaufen muss, lieber 2-mal mehr kauft von der Lieblingssorte und den einen nicht kauft. Ja, dann ist deine ganze Lagerplanung im Arsch und am Ende stehen da Sachen rum, die keiner haben will. Aber vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Abschluss an der Stelle. Lass uns beim nächsten Mal drüber reden, was es dafür braucht. Wir müssen ja auch ab und zu mal über Technik sprechen. Ich weiß von vielen und ich gehöre dazu. Ich habe lange gebraucht, um so ein Mindest-Setup zu verstehen. Was brauche ich dafür? Genauso wie Daten, also die kommen von überall. Wo werden die gesammelt? Ist das eine Excel? Ist das ein ERP-Satz? Dann arbeitet ja mein ERP vielleicht nicht in dem Format, wie ich es gerne hätte. mal so ein bisschen wirklich über die tägliche Arbeit mal sprechen. Welches Setup brauche ich mindestens? Welche Leute brauche ich mindestens? Und wie sieht so ein Datensatz halt auch mal aus? Wie stelle ich mir das mal ordentlich vor? Also Minimum war so ein MVP, um mal ein paar Erfolge zu machen. Danach schauen wir mal, wie viele Folgen wir noch machen. Ich sage an der Stelle vielen Dank. Verabschiede mich von dir und von allen Zuhörern. Hoffe, hat euch gefallen. Falls ihr dem Marco immer noch nicht folgt, komme ich hier durch das Mikro und durch die Lautsprecher. Folgt dem Mann. Immer sehr witzig und hat immer eine richtig coole Geschichte. Und Marco, du machst den Raum zu. Darfst jetzt nochmal was Letztes sagen von mir aus. War's das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, super. Mich hat es wieder gefreut. Total spannende Themen. Total Spaß, mit dir zu diskutieren, weil du genauso viele super Beispiele auch aus deinen Sachen reinbringen kannst. Und was ich mag, ist, du bringst es dann immer mal wieder auf kleinere Unternehmen ja runter. Ne? Ich denke ja echt immer in diesen großen, und ne, wo du echt Maschinerie haben musst oder machen musst. Und du sagst, ja, aber was ist denn jetzt hier mit Lieschen Müller um die Ecke, ne? Am Ende des Tages.
Auch wenn ich mich mit Marco Söder nicht identifiziere, aber der Mittelstand ist das Rückgrat von Deutschland. Das ist so.
Naja, aber es ist die Bandbreite vom Mittelstand allerdings auch wieder sehr groß. Reden wir über 50 Meter weiter oder reden wir über 5000 Meter weiter? Ne?
Robert Bosch ist offiziell ein mittelständisches Unternehmen mit über 5 Milliarden Euro Eigenkapital. Also so viel zu dem Thema.
Da gibt es noch mehr in der Größe, ne?
Ich weiß.
Gerade im Automobilzulieferbereich, Milliardenunternehmen, familiengeführt, Mittelständler, ne?
Achso, schöne Grüße an Knorr Bremse. Und auch, genau, auch VW ist ein Familienunternehmen. Hey,
bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Torga, grüß dich. Danke dir. Ciao, ciao.